herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Nach 20 Jahren Verhandlungszeit schafft die EU sich die größte Freihandelszone der Welt mit dem Mercosur-Abkommen. Für marktradikale Akteure wie die Friedrich-Naumann-Stiftung ein Grund zu jubeln. Für NGOs, die sich für Menschenrechte und Umweltschutz einsetzen, ein Grund zur Besorgnis. Radio Dreieckland hat Francisco Mari, Referent für Welternährung bei Brot für die Welt, über Gewinner und Verlierer im internationalen Handel gesprochen.
Spielt ethischer Konsum, also sowas wie auf Fairtrade zu achten oder auf Fleisch zu verzichten, um die Umwelt zu schonen, unter den Bedingungen dieses Freihandelsabkommen jetzt überhaupt noch eine Rolle oder verkommt es jetzt endgültig zur Farce?
Offiziell im angekündigten Abkommen, wir kennen ja den Text noch nicht, in Osaka, die Ankündigung, dass das Abkommen abgeschlossen worden ist, war ja, wie soll man sagen, neudeutsch wäre das vielleicht ein bisschen Fake News, also die europäischen Staatschefs haben sich darauf geeinigt mit den südamerikanischen, dass die Verhandlungen abgeschlossen sind und jetzt erst dann mal das Ganze, was man vorhat, in Text umgewandelt wird, trotzdem mal die Kommission jetzt eine Menge an Werbung in die Webseite gestellt, in der sie versucht, die europäische Bevölkerung, vor allem auch die Landwirte in Europa, zu beruhigen. Und da spielen diese Sorgen, die Sie ansprechen, durchaus auch eine Rolle. Es wird angekündigt, dass natürlich dieses Abkommen nicht europäische Standards in irgendeiner Weise gefährden würde. Alle Importe, vor allem die landwirtschaftlichen Importe aus Südamerika, müssten natürlich die hohen Standards der Lebensmittelsicherheit erfüllen. Und die Produktionsbedingungen für industrielle Produkte müssten selbstverständlich dann eben auch Arbeitsschutz, Arbeitsrechte und auch für landwirtschaftliche Produkte, wenn man an Soja und andere denkt, auch alle Umweltabkommen, die Brasilien und Europa eingegangen sind, erfüllen. Also von daher verspricht die Kommission, dass es natürlich gerade auch das Vorsorgeprinzip, also zum Beispiel Produkte, die bei uns sowohl die Lebensmittelsicherheit als auch Umwelt gefährden würden, nicht eingeführt werden. Und auch die Importquoten verspricht sie, also es gibt ja höhere Quoten für niedrigeren Zollsatz von Rindfleischimporten, die sollen natürlich nicht dazu führen, dass in Brasilien jetzt Regenwald abgeholzt wird oder Umweltgefährdung stattfindet durch das Abkommen. Das ist das Versprechen.
Ja, aber diese Handelsmargen sind ja theoretisch bindend, also sie sind schon fest. Das heißt, unabhängig davon, was ich jetzt im Supermarkt kaufe, wird erstmal eingekauft. Verstehe ich das richtig? Okay. Dann habe ich gelesen, auf der Seite der Friedrich-Naumann-Stiftung vom 5. Juli steht zu lesen, dass die lange Verhandlungsdauer zum Mercosur-Abkommen von knapp 20 Jahren auch mit der Regierungszeit von Christine Kirchner in Argentinien und Lula da Silva in Brasilien zu tun hatte. Welche Rolle oder wie nehmen Sie denn die Rolle deutscher Politik in Bezug auf die Verhandlungen bezüglich des Mercosur-Abkommens wahr?
Also das ist wirklich sozusagen jenseits von den inhaltlichen Fragen eigentlich schon skandalös, dass gerade dann, wenn Regierungen in Südamerika gewählt werden, vor allem eben die neue Bolsonaro-Regierung, die wirklich unverhohlen ankündigt, Umwelt- und Menschenrechte zu verletzen, sich auf die Tradition der brasilianischen Diktatur vor der Demokratisierung beruft, die EU ein Signal an diese Regierung gibt, nun seid ihr willkommen, nun können wir einen Vertrag abschließen. Das ist wirklich ein politischer Skandal, den auch die Zivilgesellschaft, vor allem der auch in Brasilien natürlich alle, auch unsere Partner von Brot für die Welt, ziemlich enttäuscht, weil sie natürlich jetzt in einer Situation sind, wo auch einige ins Ausland gehen mussten, weil sie verfolgt werden, vor allem wenn sie aus Bewegungen kommen, Frauenbewegungen, Schwulen- und Lesbenbewegung, sie sind teilweise auch hier in Berlin jetzt, aber auch sämtliche Fortschritte genau der beiden Regierungen, nämlich sowohl der Regierung Lula, zum Teil aber auch der Regierung Cristina Kirchner in Argentinien zugunsten von kleinbäuerlichen Produzenten, vor allem aber auch von Armen und Analphabeten. Diese Maßnahmen werden alle wieder zurückgenommen und auch der Schutz von Menschenrechten, von Menschenrechtsverteidigern. Und das ist, dass das von der Friedrich-Naumann-Stiftung bejubelt wird, ist natürlich auch ein eigenes Statement der FDP-nahestehenden Stiftung. Und auch der Jubel des Industrieverbandes in Deutschland sagt auch vieles darüber, was davon zu halten ist, dass die Europäische Kommission behauptet, mit diesem Abkommen werden natürlich keinerlei Umwelt-, Arbeits- oder Menschenrechte irgendwie in Frage gestellt. Denn die Richtung in Südamerika, zumindest in Paraguay, Argentinien, aber vor allem in Brasilien gehen eine ganz andere Richtung. Und das ist ein Signal, wo wir hoffen, dass zumindest das Europäische Parlament da ganz klar zurücknimmt, solange in Brasilien diese Entwicklung sich noch weiter verschärft gegen Menschen- und Umweltrechte.
Gleichzeitig gibt es jetzt noch ein weiteres Abkommen zwischen der EU und Vietnam. Sie haben geschrieben, dass Vietnam sich dazu verpflichtet, die Einfuhrzölle für Schweinefleisch nahezu aufzugeben. Was bekommt denn Vietnam dafür?
Ja, das ist ähnlich wie Brasilien, nicht? Also diese ganzen bilateralen Abkommen werden ja abgeschlossen zwischen vollkommen ungleichen Partnern. Auch das Mercosur letztendlich. Das sind zwar jetzt Schwellenländer und nicht wie Vietnam Entwicklungsländer, aber der Vorteil liegt natürlich bei dem stärkeren Partner. Das heißt, wenn in Brasilien fallen ja vor allem Zölle für pharmazeutische Produkte, Maschinen, Autos und zwar massiv. Das heißt, die Chance, dass in Südamerika solche Industrien aufgebaut werden, bei der massiven Konkurrenz aus Europa, werden sehr gering sein und damit auch keine Arbeitsplätze. Noch schlimmer ist es mit den Abkommen mit Entwicklungsländern. Da ist Vietnam wirklich der Gipfel. Also wenn das die Blaupause für die Zukunft wird, wir haben ja lange zum Beispiel gegen die Abkommen mit der Afrikanischen Union, also mit den afrikanischen Ländern, uns eingesetzt mit Partnern, weil sie ebenfalls ungleich sind. Vietnam, das, was jetzt abgeschlossen wurde, das ist ja wirklich fast fertig. Da musste Vietnam dafür, dass sie zum Beispiel sind sie der größte oder einer der größten Kaffee-Exporteure, aber auch von sehr vielen elektronischen Haushaltsmitteln die vor allem von chinesischen Firmen, von den Billiglöhnern in Vietnam produziert werden. Das ist der Vorteil, den sie haben. Dieser Markt ist jetzt dafür geöffnet in Europa ohne Zölle und selbst mussten sie quasi ihren Landwirtschaftsmarkt, also all das, wo wir Überschüsse haben, Schweinefleisch, Milch, gilt auch im Übrigen für Brasilien, auch da wird der Milchzoll gesenkt, aber auch natürlich für Industrieprodukte, für hochwertigere Industrieprodukte muss Vietnam ihren Markt öffnen, damit sie ihre Billigprodukte in Europa loswerden können. Was das für die Entwicklung bedeutet, zumal in einem Land, wo Zivilgesellschaft, Demokratie, Gewerkschaften alle parteinah sind und nicht frei agieren können, da muss sich die EU fragen lassen, ob sie genau diese schlimmen Bedingungen wieder ausnutzt für ein Freihandelsabkommen. Und wenn das Muster ist, es ist ja das erste größere mit einem Entwicklungsland, dann ist das natürlich gegen alle hehren Ziele der Europäischen Union, zum Beispiel Entwicklungsziele zu erreichen. Und Schweinefleisch ist nur ein Symbol, weil es sozusagen eins der beliebtesten und eigentlich der meisten produzierten Nahrungsmittel in Vietnam ist und auch eben eigentlich in jeden Hof eines Kleinbauern gehört. Und wenn wir da massiv unsere Billigschweinehälften aus der Überproduktion exportieren, dann werden die Märkte massiv gestört von den Ärmsten und eben nicht von den Eliten.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Wie würden Sie es jetzt in dieses Freihandelsabkommen zusammenfassen? Wer sind denn die Gewinner aus Ihrer Sicht und wer sind denn die Verlierer? Stichwort Präferenzerosion. Das Wort habe ich jetzt auch zum ersten Mal bei Ihnen gelesen. Können Sie es vielleicht kurz erklären?
Ja, das ist quasi noch die indirekte Folge des Mercosur-Abkommens, aber auch alle Abkommen mit Schwellen- und Industrieländern, dass nicht nur die Beteiligten davon betroffen sind, vor allem immer diejenigen, die nichts nach Europa zu verkaufen haben, nämlich diejenigen, die direkte Konkurrenten werden von billigen europäischen Produkten, vor allem in der Landwirtschaft, aber auch all die Länder, die bisher einen Vorteil davon hatten, dass die EU für die 50 ärmsten Länder zum Beispiel eine Zollfreiheit, alles außer Waffen heißt das, Präferenzinstrument der EU, das heißt alle Produkte, die in den ärmsten 50 Ländern, das sind vor allem afrikanische Länder, produziert werden können, zollfrei nach Europa. Das gilt eben nicht für alle anderen Länder, die nicht zu den 50 ärmsten gehören, für Schwellenländer. Das war in Brasilien zum Beispiel jetzt für viele Nahrungsmittel, also Kakao, Kaffee, Orangensaft. Da musste Brasilien beim Export immer Zoll in Europa zahlen. Das fällt jetzt weg. Und damit werden sie zu direkten Konkurrenten zu den ärmsten Ländern aus Afrika, die genau wegen diesem Vorteil, dass sie keinen Zoll zahlen, überhaupt einen Markt bei uns hatten, weil sie sowieso höhere Produktionskosten haben. Oder Investoren sind in die ärmsten Länder gegangen, weil sie wussten, wenn wir hier produzieren und Arbeitsplätze schaffen, dann haben wir einen Vorteil gegenüber einer Produktion zum Beispiel in Brasilien. Und das wird jetzt wegfallen, weil Brasilien jetzt denselben Zollsatz bekommt wie Burkina Faso, Burundi oder andere zum Beispiel beim Kaffee. Und damit erodiert im Prinzip das, was Europa immer sagt, die Ärmsten, denen gönnen wir quasi ihre Entwicklung und ihre Produktion durch eine Zollfreiheit. Wenn man sie allen gibt, ist es kein Vorteil für die wenigen, die sie bis jetzt hatten, sondern sie verlieren diesen Vorteil und damit auch den Markt und damit auch Arbeitsplätze und Produktion. Und ob das der Armutsbekämpfung in Afrika dient, muss die EU beantworten. Wir sehen das nicht so.
Auf der anderen Seite wird natürlich auch von den Befürwortern des Handelsabkommens dafür gefeiert, dass wohl immer noch, also in Zeiten des Handelskrieges, in Zeiten von anhaltenden Handelskriegen wohl immer noch möglich ist, solche Abkommen zu schließen. Sehen Sie darin einen Gewinn? Entspannt sich die angespannte Situation zwischen den Weltmärkten?
Es ist eher umgedreht, weil ich meine, was erodiert ist ja, wofür wir uns ja einsetzen, es sind multilaterale Vereinbarungen. Ärmste oder Schwellenländer haben ja eine ganz andere Chance, den Industrieländern zu begegnen, wenn sie quasi als Block geschlossen. Und das geschieht eigentlich nur auf multilateraler Ebene, momentan eben in der WTO. Der Angriff gerade der Vereinigten Staaten ist ja heuchlerisch, weil sie schützen zwar ihren Markt, zwingen aber andere, ihren Markt zu öffnen, auch die ärmsten Länder. Das heißt, die Lösung, dass wir Europa selber mit das multilaterale System verlässt und selber Einzelabkommen abschließt, das zerstört ja noch mehr die Möglichkeit, gemeinsame Vereinbarungen zu treffen zwischen allen Ländern, die für alle gültig sind, mit den Vorteilen für ärmere Länder in die Märkte der Reicheren exportieren zu können und sich trotzdem vor Billigprodukten der Reicheren zu schützen. Wenn das allgemeine Schutzmechanismen sind, die global gelten, dann können einzelne Länder wie Vietnam nicht über den Tisch gezogen werden. Also die EU betreibt im Prinzip einen ähnlichen Weg wie Trump, indem sie sich Einzelländer heraussucht, Einzelabkommen abschließt, wie jetzt mit Mercosur, andere ausschließt und damit den Welthandel so fragmentiert in den Bedingungen, dass er eigentlich noch mehr gestört ist und vertieft gestört wird und auf multilateraler Ebene, in dem zum Beispiel die WTO ist nicht unser Lieblingskind, aber es werden zumindest alle Länder einbezogen. Schöner wäre es natürlich, wenn die WTO in das UN-System eingebunden wird, dann könnten Dinge wie Ihre Eingangsfrage, nämlich ob fairer Handel, Umweltfragen, Menschenrechte im Handel eine Rolle spielen, global geklärt werden und nicht in Einzelabkommen. Sie können sich ja vorstellen, dass ein Land wie Burundi wegen der Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, nicht die Handelsbeziehung zur EU aufheben wird, weil sie sich damit selber schaden. Also diese Aussage, jeder hat ja das Recht, ein Abkommen zu unterbrechen, wenn Menschenrechtsverletzungen begehen, ist natürlich nur einseitig von der EU möglich. Die Partner sind ungleich, die EU sich aussucht. Und das hat keine Perspektive. Die Welt muss zurückkehren wieder zum multilateralen System, in dem tatsächlich dann alle nur eine Stimme haben und auch als Block die Kleinen mit den Großen auch verhandeln können. Einzeln sind sie verloren und das sieht man vor allem am Vietnam-Abkommen.
Jetzt ist die Zivilgesellschaft ja eigentlich gerade relativ in Bewegung, auch was Themen angeht wie Umwelt, also scheint ein wahlentscheidendes Thema gewesen zu sein, oder auch der Fokus aufs Mittelmeer wird ja immer stärker darauf gerichtet. Und es gehen ja auch Menschen auf die Straße und es findet ja auch ja, ein Umdenken langsam statt, zumindest würde ich sagen, in der Zivilgesellschaft kann man sowas feststellen. Nur dieses Mercosur-Abkommen, habe ich das Gefühl, läuft irgendwie so relativ flüssig durch. Warum ist denn Ihrer Meinung nach so still in Bezug auf das Mercosur-Abkommen geblieben, während ja zum Beispiel gegen TTIP vor ein paar Jahren Zehntausende auf die Straße gegangen sind?
Ja, erstmal ist es sozusagen ein Oldschool-Abkommen, wie Sie gesagt haben. Es wurde vor 20 Jahren ungefähr angefangen zu verhandeln. Das heißt, einige Kritikpunkte, die man gegen TTIP hatte in der Regulation, also zum Beispiel die Frage der Schiedsgerichte, das spielte bei Mercosur zum Glück keine Rolle. Das hat ja sind die Mengen natürlich, die Brasilien durch die Zollsenkung nach Europa exportieren kann, auch limitiert gegenüber den USA und dann zusätzlich noch natürlich diese Dinge wie die Behandlung von Fleisch oder die Absprache bei Pharmazeutika. Das geht ja alles einseitig von Europa nach Brasilien oder Südamerika, nicht umgedreht. Bei dem TTIP war es ja so, dass amerikanische Firmen zum Beispiel bei uns Schulen, Wasserwerke aufkaufen könnten. Also die ganze Frage Dienstleistung. Das geht zwar jetzt auch, aber es gibt kaum große Konzerne in Südamerika, die bei uns jetzt Schaden anrichten können. Ich denke, das war das Mobilisierende. Trotzdem werden wir sehr viel Schaden anrichten, weil natürlich unser offener Markt wird zwar jetzt nicht direkt das Fleisch, was von dort kommt, zum Abholzen des Amazonas. Nur wenn insgesamt die Fleischproduktion in Brasilien gesteigert wird, auch wenn die 90.000 Tonnen vielleicht nachhaltig produziert werden, wird in Brasilien selber die Produktion so gesteigert werden. Und Bolsonaro hat es ja auch angekündigt, indem er Umweltgesetze durchlöchert, dass dort sehr viel Schaden angerichtet wird. Und wenn Frau von der Leyen gestern Abend bei der Anhörung bei den Grünen sagt, sie setzt sich dafür ein, dass Handelsabkommen abgesetzt werden, wenn die Partner die Klimaziele von Paris nicht erfüllen, dann ist das ja schon jetzt ein Grund, das Mercosur-Abkommen abzulehnen, weil Bolsonaro ja angekündigt hat, dass er sich nicht an Paris halten wird, obwohl er im Abkommen zum Beispiel zusagt, dass er es tut. Also auch der Widerspruch wird nicht aufgelöst. Aber ich denke, der Widerstand gegen dieses Abkommen steigt. Also inzwischen hat ja auch der französische Präsident gesagt, er wird es nicht unterzeichnen. Auch ein bisschen merkwürdig, weil er saß ja in Osaka dabei. Da weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut. Und das Ganze dauert ja auch noch mindestens 1-2 Jahre, bis der Text da ist. Da wird man auch noch einige Dinge auch am Text erstmal sehen müssen, was von der Webseitenwerbung der EU wirklich übrig bleibt oder ob da noch schlimmere Dinge drinstehen. Und dann muss es durch das Europaparlament und das ist noch ein Abkommen, was dann auch nochmal durch die ganzen nationalen Parlamente muss und in Deutschland sogar durch den Bundesrat. Das heißt, auch die Bundesländer müssen dem zustimmen und das wird noch einige Jahre dauern. Und in dieser Zeit werden wir auch noch mehr erfahren, welche Folgen das hat. Und unsere Partner in Brasilien, Paraguay und Argentinien werden schon auch für sich dann eben analysieren, was das eben für sie bedeutet und welche Wirkungen das hat. Also leider wird die Zivilgesellschaft sich noch intensiver damit beschäftigen müssen und eben der Politik in den Arm fallen müssen, wenn dieses Abkommen tatsächlich vor allem auch in den Ländern selber so viel Schaden anrichtet.
Über das Freihandelsabkommen mit dem Mercosur sprachen wir außerdem mit Berit Thompson, Handelsreferentin bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.
Seit über 20 Jahren verhandelt die EU ja schon mit den Mercosur-Staaten, also die meisten Staaten in Südamerika, vor allem Brasilien und Argentinien Paraguay über die Beseitigung von Handelsschranken. Und tatsächlich wurde jetzt bei dem G20-Gipfel in Osaka ein Freihandelsabkommen abgeschlossen mit großer Kritik, da befürchtet wird, dass Menschenrechte weiterhin mit Füßen getreten werden, dass die Abholzung des Regenwaldes weiter voranschreitet, dass Fleisch gegen Autos sozusagen gehandelt werden. Eure Kritik?
Also zunächst einmal ist das ja eine politische Einigung. Das heißt, das Handelsabkommen muss noch vom EU-Parlament ratifiziert werden, vom EU-Rat und auch von den EU-Mitgliedstaaten. Und jetzt schon wird das Handelsabkommen nicht nur von Bauernorganisationen und von Zivilgesellschaft kritisiert, sondern auch schon andere Länder. Frankreich ist kritisch, Holland ist kritisch. Unsere Kritik ist, dass wir Fleisch importieren sollen. Also wir bekommen unter anderem 99.000 Tonnen Rindfleisch. Zurzeit haben wir noch einen geschützten EU-Markt. Fleisch und Milch sind sensible Produkte. Das heißt, wir haben hier auch tendenziell höhere Preise. Wir haben auch tendenziell andere Qualitäten. Und mit diesem Handelsabkommen wird jetzt dieser Schutz ein Stück weit aufgehoben. Also wir bekommen 99.000 Tonnen Rindfleisch, obwohl wir selber genug produzieren. Wir haben eine Selbstversorgung, wir haben auch angespannte Fleischmärkte. Das heißt, wir werden diese 99.000 Tonnen auch merken. Es kann zu einem Preisdruck bis auf die Höfen runterführen. Also die Bäuerinnen und Bauern werden dann etwas weniger verdienen. Und wir haben aber auch einen Standarddruck. Die Fleisch, das dort produziert wird, findet zum Teil in sehr großen Strukturen statt, in sehr industriellen Strukturen, eben unter Abholzung der Regenwälder und auch unter Menschenrechtsverletzungen. Und wir importieren auch Klimaschäden und Menschenrechtsverletzungen. Und das drückt auch auf unsere Standards. Und das ist sozusagen, auch unsere Kritiken.
Kannst du was zu der Kampagne 2018 sagen in Kooperation mit Camp Act?
Wir haben gemeinsam auch mit anderen Organisationen immer wieder zu Mercosur oder zu diesem Handelsabkommen gearbeitet. Es ging ja auch schon los mit TTIP, mit dem EU-USA-Handelsabkommen. Also es gibt ja auch viel mehr Handelsabkommen. Also Mercosur ist jetzt eines und wir haben auch CETA, also mit Kanada ein Handelsabkommen. Wir sollen mit Neuseeland und Australien ein Freihandelsabkommen machen, oder die EU ist dabei, eins festzuzurren, und wir kriegen immer mehr Importe von Fleisch und auch von Milch. Also wir werden immer mehr unsere Märkte öffnen müssen, und gegen diese Art von Freihandelspolitik arbeiten wir natürlich auch mit anderen Organisationen zusammen, um eben auch unsere Forderungen da einzubringen. Also Bäuerinnen und Bauern wollen Handel, sie wollen auch Welthandel, aber eben zu vernünftigen Konditionen, also nicht unter Preisdumpingdruck und auch nicht unter Abbau von Standards, sondern diese müssen eben im Handel eingezogen werden. Und dann sind wir eben auch dafür, auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber nicht gegen diese Art oder nicht, wir wollen nicht diese Art von Freihandelspolitik.
Kannst du was zu dem Vorsorgeprinzip sagen? Das stand in eurem Infoflyer.
Wir haben ja in Europa das Vorsorgeprinzip, auf Grundlage dessen wir Gentechnik nach wie vor auf dessen Grundlage wir nach wie vor fast gentechnikfrei sind und auch fast keinen Gentechnikanbau haben in Europa. Und zwar ist es möglich, wenn die Wissenschaft meint, es ist noch risikoreich, etwas anzubauen, dann kann man vorsorglich eben den Anbau erstmal nicht zulassen, bis man wirklich sicher ist, dass da nichts passiert. Andere Länder wie eben Kanada, also mit denen die EU Freihandelsabkommen abschließt oder abgeschlossen hat, also in anderen Ländern läuft es andersrum. Die lassen erst etwas zu, und wenn dann was passiert, dann nehmen sie es vom Markt. Das ist das sogenannte wissensbasierte Prinzip. Und in all den Handelsabkommen, die wir jetzt gemacht haben oder die wir noch planen, ist das gute europäische Vorsorgeprinzip nicht verankert. Auf Grundlage dessen sind wir auch immer noch frei von Hormonfleisch. Das ist auch, da haben wir auch das Vorsorgeprinzip herangeführt. Und wenn wir jetzt mit diesen ganzen Handelsabkommen oder mit diesen ganzen Ländern Handelsabkommen abschließen, die nicht das Vorsorgeprinzip haben, dann werden wir da auch Druck kriegen, dass die irgendwann sagen, Hormonfreiheit, das lassen wir nicht mehr gelten. Wir wollen unser Hormonfleisch nach Europa exportieren. Gentechnikfreiheit lassen wir auch nicht mehr gelten. Das wollen wir auch dorthin exportieren. Und die EU hat es in diesen Handelsabkommen oder in keinem der Handelsabkommen wirklich gut verankert. Es ist viel zu schwach oder viel zu schwach ausgelegt.
Kannst du noch ein, zwei Worte zu dem Gammelfleischskandal in Brasilien sagen?
Dieser Gammelfleischskandal zeigt ja, was möglich ist. Also wenn wir von dort Fleisch importieren, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass dort eigentlich mafiöse Strukturen herrschen. Und dann gibt es noch ein, zwei Lecks in dem Handels oder in den Handelswegen, und schon ist es möglich, dass wir Gammelfleisch aus Brasilien hier in Europa haben. Es ist aus unserer Sicht ohnehin sinnvoller, regional sowohl zu produzieren als auch zu verzehren. Und je globaler die Strukturen werden, umso mehr Möglichkeiten ist es oder umso mehr Möglichkeiten gibt es, dass da eben irgendwo Gammelfleisch durchrutscht. Und in dem Handelsabkommen ist es auch nicht verankert, dass es wirklich gute Kontrollen gibt, sondern die Kontrollen sind sogar noch im Zuge der Standardaufweichung etwas abgeschwächt worden. Was aus unserer Sicht auch noch ein Punkt ist, wir haben diese Handelspolitik ja nicht von ungefähr, sondern wir haben eine jahrzehntelang eine Agrarpolitik betrieben, Deutscher Bauernverband, Agrarkonzerne wollen das so, eine Agrarpolitik der Exportorientierung. Und im Zuge dessen brauchen wir natürlich freie Märkte, also haben wir auch immer eine Handelspolitik der Marktöffnung betrieben. In der Vergangenheit ist es uns gelungen, unsere eigenen Märkte zu schützen und andere zu öffnen. Mit diesen Handelspolitiken oder mit dieser neuen Handelspolitik und mit dieser Agrarpolitik schlägt es nun eigentlich wie ein Bumerang zurück. Das ist eigentlich die logische Schlussfolge, dass wir auch irgendwann mal dran sind, die Märkte zu öffnen oder öffnen zu müssen. Das heißt, wir wollen auch eine andere Agrarpolitik, eine, die nicht exportorientiert ist, sondern die Qualitäten nach vorne stellt. Wenn wir exportieren, dann eben auch Qualitätsprodukte, nicht zu Dumpingpreisen. Wir brauchen also beides. Wir brauchen eine qualifizierte Handelspolitik, die eben nicht Klimafleisch importiert, sondern bäuerliches Fleisch. Und wir brauchen auch eine Agrarpolitik, die fair ist im Export, dass wir nicht in anderen Ländern auch bäuerliche oder kleine Märkte, kleinstrukturierte Märkte zerstören.
Obwohl jetzt ja auch Gammelfleisch auf dem deutschen Markt kein Fremdwort ist, das wollte ich jetzt nochmal reinwerfen. Wie geht's denn jetzt weiter? Du hast gesagt, Frankreich hat Bedenken, dieses Abkommen muss noch ratifiziert werden. Siehst du das?
Also wir haben ja auch noch das EU-Kanada-Handelsabkommen. Das muss jetzt auch noch ratifiziert werden in den Mitgliedstaaten. Wir haben jetzt Mercosur, das muss in den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Und die Kritik an dieser Art von Handelspolitik, die steigt. Die ganzen Parteien tragen immer vor sich her, dass sie soziale Gerechtigkeit wollen. Und dann können sie nicht gleichzeitig eine Handelspolitik betreiben, die genau das unterminiert, indem wir eben Preisdumping importieren oder Preisdumping exportieren. Und wenn wir von Klimawandel sprechen, dann können wir auch keine Politik betreiben, die Klimawandel importiert oder auch exportiert. Deshalb werden wir sehen, wenn diese Handelsabkommen in die Ratifizierungsphase gehen, dann werden wir die Politiken auch darauf hinweisen, was sie da eigentlich verabschieden, und werden da auch eine öffentliche Meinungsbildung zu forcieren. Also die Bürger wollen soziale Gerechtigkeit und sie wollen Klimaschutz, und dann brauchen wir eine andere Handelspolitik. Von daher wird die Bewegung sicherlich weitergehen, und dann werden wir sehen, wie es ausgeht. Ich bin noch optimistisch, dass wir diese Handelspolitik verhindert kriegen und eine bessere vorangetrieben kriegen.
Das Mercosur-Abkommen der EU. Ihr hörtet Interviews mit Francisco Mari von Brot für die Welt und Berit Thompson von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Damit geht Fokus International bei Radio Dreieckland zu Ende.